Schreiben. In eigener Sache. Weltunerfahrene Leser, auch wenn sie gebildet, wo nicht gelehrt sind, drücken oft ein naives Erstaunen darüber aus, dass der und jener renommierte Verlag ein ganz minderwertiges Werk von einem bekannten Autor veröffentlicht hat. Der naive Leser weiß eben nicht, dass ein schon bekannter Name dem Verleger so und so viele tausend Mark Reklamekosten erspart, ohne deren Aufwand auch das beste Werk eines minder berühmten Autors nicht lanciert werden könnte. Und die Presse? Ja, die wird eben auch als Reklame mitgekauft und hätte bei unserer literarischen Anarchie auch im besten Falle keine Zeit mehr, sich um abstrakte Rechtsfragen zu kümmern. Wie der Autor berühmt wird, ist seine Sache und die seines Verlegers. Wo die Bücher tagtäglich zu Dutzenden auf den Redaktionstisch geflattert kommen, sind sie für den Allgewaltigen, der ihn besetzt hält, kaum mehr als ebenso viele lästige Fliegen, die abzuwehren er alle Mittel gerecht findet, wenn sie nicht schon zuvor von irgendeinem 18-jährigen Bürschlein abgeschlachtet und unter den Tisch gewischt werden. Denn Strafe muss sein, und dies umso mehr, je weniger es sich um Dutzendware handelt, die man schachbrettartig rubrikieren und erledigen kann. Bei einer Überproduktion von mehr als 30.000 Werken im Jahre kann von einer reichlichen Scheidung keine Rede mehr sein. Zumal Büchern gegenüber, für die kein Tamtam geschlagen und keine Werbetrommel gerührt wird. Es gehören schon ganz besondere Glücksumstände dazu, wenn das rechte Buch den rechten Leser finden soll. Zumal wenn es von einem Autor kommt, der nicht alle Messe zu jeder Buchmesse ein Werk schreibt und folglich an der grauenhaften Überproduktion am unschuldigsten ist. Er muss sozusagen mit jedem Buche von vorne anfangen. Besonders wenn der einheitliche Verleger fehlt, der für alle Werke des Autors das gleiche Geschäftsinteresse hat. Mir ist es nicht so gut geworden. Ich habe nächst meinen Heimatgeschichten 4 eigentliche Romane geschrieben, und zwar in einem Zeitraum von etwa 20 Jahren. 3 liegen in Buchform vor. Jeder ist nach der Schablone besprochen worden, das heißt nur nach der Seite des äußeren Geschehens. Durch alle aber zieht sich ein gemeinsamer, mit dem Herzblut getränkter Faden, der natürlich für jeden unerkennbar bleibt, der nur so hineinschaut, wie viele beschäftigte Kritiker es tun. Dieser Faden ist das bis zur Leidenschaft gesteigerte Mitleid und Gerechtigkeitsgefühl der Frau aus dem Volke für die Schwachen und Unterdrückten. Die Reiterkäthe, ein Mädchen, das aus Entrüstung über die Gräuel des ewigen Streites, aus brennendem Gefühl für Recht und Unrecht, aus verzehrendem Mitleid sich selbst in die Uniform steckt und es bis zum Hauptmann im Heere Bernhards von Weimar bringt, ist jedenfalls eine Seltenheit. Gewiss. Und deshalb ist auch mit dieser einzigen Ausnahme nur ihr äußeres Gewand, das heißt die lose mit der Handlung verbundene Liebesgeschichte, nicht aber die dem Romane zugrunde liegende Idee erkannt und klargelegt worden. Die Macht des Mitleids, 1910 erschienen, scheint den Kritikern noch unverständlicher. Denn wie die Reiterkäthe im Dreißigjährigen Kriege für die von einer zügellosen Soldateska so schrecklich misshandelten Frauen und Kinder kämpft, so kämpft Anna Wagner mit Wort und Schrift für die allenthalben noch als rechtlos behandelten Tiere, besonders die, welche in die Hände der mitleidlosen Vivisektoren, Wissenschaftler, die Tiere für ihre Forschungen zerlegen fallen. Mehr noch als in der Reiterkäthe, vielleicht allzu stark, tritt diese Tendenz zutage. Und um nicht von ihr verstimmt zu werden, muss man eben selbst ein Tier- und Menschenfreund sein. Überdies ist der ethisch-philosophische Gehalt des Romans, durch den die Liebe zur Kreatur begründet wird, nur tiefen Gemütern verständlich. Auf die oberflächlichen KritikerInnen und LeserInnen wird eine solch leidenschaftliche Beweisführung eher abstoßend als überzeugend wirken. Und der Charakter der Heldin, wo nicht die ganze Geschichte, wird ihm unwahrscheinlich vorkommen. Diese Unwahrscheinlichkeit jedoch ist nicht die Schuld der Verfasserin, sondern unserer noch so unzulänglichen gesellschaftlichen Verhältnisse, die für ein so rücksichtsloses Projizieren der inneren Gefühls- und Gedankenwelt noch keinen Widerhall und keine Mitspieler ermöglichen, wo es sich um die Ärmsten der Armen, die sprachlosen Tiere handelt. Der Kampf ums höhere Dasein, entsprang dem gleichen brennenden Gerechtigkeits- und Wahrheitsdrange wie dem zweiten, noch ungedruckten Teil. Der Kampf um die Persönlichkeit. Beide Romane sind Wahrheit und Dichtung, je nach der inneren oder äußeren Seite betrachtet. Wirklichen Aufschluss darüber geben meine noch ungedruckten Memoiren einer autodidaktischen Bauerntochter. Ohne eine wenigstens teilweise Aufbringung der Druckkosten wird aber ein Werk dieser Art schwerlich je einen Verleger finden. Die Verfasserin bittet daher all ihre Freunde und die es werden wollen, ihr zur Veröffentlichung des letztgenannten Werkes und eventueller Anbahnung eines Gesamtverlages beizustehen. Es ist ja bekannt genug, dass ein Autor, der sich nicht in den ausgetretenen Gleisen bewegt, der Kritik sowohl als dem Publikum gegenüber sich nur noch selten durchsetzen kann. Zumal, wenn er zu ehrlich ist, seine innere Überzeugung, um des Auskommenwillens zu verleugnen. Ich habe alt werden müssen, ehe es mir gelungen ist, mich unter der Massenproduktion der Gegenwart auch nur einigermaßen hörbar zu machen. Denn gegen eine autodidaktische Bauerntochter sind alle Umstände von klein auf verschworen. Jugend, Gesundheit und Schaffenskraft ist in dem ungleichen Kampf des Einzelnen einer historisch bedingten Welt gegenüber verloren gegangen. Umso mehr aber fühle ich mich gedrängt, das, was ich trotz aller Hindernisse aus der Tiefe meines eigenen Wesens nicht aus Anlehnung an irgendeine Literaturmode geschaffen habe, auch sichergestellt zu wissen. Denn Lebensgeschichte ist alles, in der einen oder anderen Form, einschließlich meiner Oberschäflenzer Volkslieder, dem Liederschatze dreier Generationen sowie den Kulturbildern aus einem badischen Bauerndorfe. Es sind Beiträge zur Kulturgeschichte, sowohl zu dem Kampfe des seit Urbeginn unterdrückten Frauengeschlechtes, ums höhere Dasein, als auch um das Recht zur Entwicklung der Persönlichkeit, unabhängig von dem Zufall der Geburt, des Geschlechts und der Zeitströmungen.